Ja, und willkommen zurück zu unserem Influencer-Podcast What the Influencer. Wir melden uns heute mit der zweiten Folge zu unserer wissenschaftlichen Untersuchung mit der Universität Göttingen. Wir haben euch in der letzten Folge ja schon einen Einblick gegeben in die internationalen Unterschiede bei Influencer-Marketing, was Performance, was Branding angeht. Und wir wollten das Thema Content Characteristics noch einmal ein bisschen beleuchten. Wieder bei uns zu Gast Johann von der Uni Göttingen.
Moin moin, hallo.
Und die Marie, unsere Head of Campaign.
Hallo.
Und wir haben euch beim letzten Mal schon von einer sehr spannenden Untersuchung berichtet. Wir haben über 2000 Influencer angefragt, haben über 300 Rückmeldungen aus 5 europäischen Ländern bekommen. Und ihr habt da draus, Johann, du mit deiner studentischen Gruppe, eine Studie herausgebracht, die zwei Teile hat. Den ersten Teil haben wir gerade beleuchtet und der zweite Teil, da geht es viel mehr um den Influencer an sich, wie der Influencer letztendlich auch sein Content optimieren kann, wie er besser werden kann. Magst du uns einmal bitte berichten, was habt ihr eigentlich gemacht? Weil Content Characteristics, ihr habt irgendwie Postings kodiert in wochenlanger Kleinarbeit. Was war das Ziel und was habt ihr eigentlich gemacht?
Ganz genau. Also wo jetzt die erste Untersuchung und der erste Teil auf generelle KPIs ging und quasi ja Ergebnisse und Erkenntnisse aus einem ersten Blick auf das Profil zu gewinnen, ging es da jetzt wirklich um den einzelnen Influencer und wie dieser jetzt zum Beispiel kommuniziert, mit was für Inhaltseigenschaften einfach seine Kommunikation geprägt ist, um dann auch länderspezifische Unterschiede herausfinden zu können. Das haben wir von der Theorieanalyse uns vorher so gedacht, dass auch verschiedene Inhaltseigenschaften, der Klassiker, damit man es auch etwas greifbar machen kann, einmal irgendwie Entertainment und witzigen Content hat oder informativen und hilfreichen Content auf der anderen Seite hat. Die einzelnen Content Characteristics sind dann noch ein bisschen granularer, aber das so als generelles Beispiel. Um halt auch zu sehen, wie die einzelnen Content Characteristics in den einzelnen Ländern funktionieren.
Also das heißt, ihr habt im Groben und Ganzen den Content in Gruppen unterteilt. Du hast eben schon gesagt, Entertainment-Content und informativer Content. Wir bezeichnen es häufig auch als Mehrwert-Content. Mhm. Und dann habt ihr die Postings, du sagst es immer so leicht, kodiert. Was heißt das?
Genau, also es wurde dann auf die Caption und das Bild eingegangen von einem bestimmten Post und nach diesen bestimmten Inhaltseigenschaften dann kodiert. Und das heißt nicht, dass jetzt ein bestimmter Post dann als Mehrwert-Post eingestuft wird, sondern von jeder Inhaltseigenschaft kriegt dieser Post quasi einen Wert. Und das ist quasi diese Kodierung. Das heißt, die Inhaltseigenschaften wurden ganz klar definiert, was sie bedeuten, um sie greifbar zu machen und dass auch jeder Coder das quasi objektiv bewerten kann. Ne? Und jetzt zum Beispiel, als Beispiel jetzt Entertainment. Der eine Coder findet jetzt einen Post witzig und der andere nicht.
Ne? Das wäre schlecht.
Das ist sehr schlecht. Und deswegen geht es nicht darum, ob jetzt ein Post witzig ist, sondern es geht um die Intention, die quasi objektiv erkannt werden kann. Und es geht jetzt nicht um die subjektive Wahrnehmung des Coders, ob er das jetzt witzig fand oder nicht.
Also auch hier eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise, ne, eine Kodierung zu nutzen, um wirklich vom Prinzip ist es ja eigentlich ein unstrukturierter Content, den ich über die Kodierung irgendwie strukturiere, oder?
Genau. Das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst.
Ja. Und jetzt klingt das so relativ easy, ja, man guckt sich ein paar Posts ab, ein paar Captions. Wie lange habt ihr dafür gebraucht und wie viele Postings habt ihr da untersucht?
Genau, also es ging, glaube ich, über 2 Wochen Vollzeit, wo dann die vier Studenten die Inhaltseigenschaften kodiert haben. Und es war ja auch eine Analyse über verschiedene Länder. Glücklicherweise konnten 2 Studenten auch Spanisch sprechen, sehr gut. Und deswegen konnten wir halt alles, was Deutsch, Englisch und Spanisch war, letztendlich kodieren über diese Länder. Das heißt, auch zum Beispiel jetzt in Schweden haben sehr viele der Influencer zum Beispiel auch auf Englisch geschrieben, sodass wir dann auch repräsentative Ergebnisse über die verschiedenen Länder letztendlich analysieren konnten und herausfinden konnten.
Und wenn jetzt gerade so Influencer zuhören und sagen, Mensch, das finde ich super spannend, da möchte ich auch gerne ein bisschen was für mich wissen. Es, es liegt ja hinter dem Ganzen, was ihr gemacht habt, liegt ja ein theoretisches Modell, ein Wirkungsmodell mit einer Annahme, dass ihr, wenn ich das richtig verstehe, sagt, ich habe irgendwie die Content Characteristics, die ihr kodiert habt, und diese haben irgendwie einen Einfluss.
Ganz genau.
Zum einen auf mein Posting, das ist relativ naheliegend, weil ihr ja auch Postings untersucht habt, aber ihr sagt auch, es hat auch Einfluss auf eine Story nachher.
Ganz genau.
Und dann, wenn ich es im Gesamtkontext jetzt sehe, aus der Agentursicht, sind das natürlich genau die beiden Faktoren, die interessant sind für ein Unternehmen, wenn ich einen Influencer buchen möchte. Und da wäre es für mich interessant, welche Zusammenhänge, also welche Learnings konntet ihr eigentlich aus diesem Wirkungsmodell ziehen, was beeinflusst sich da?
Ganz richtig gesagt. Also wir haben erstmal festgestellt, was ich auch super interessant finde, dass halt nicht nur die Content Characteristics der Posts einen Einfluss auf Post-KPIs haben, sondern quasi auch wir haben auch gezeigt, dass es einen indirekten kausalen Zusammenhang über die Post-KPIs zu den Story-KPIs geht. Also dass letztendlich die Inhaltseigenschaften auch die Stories beeinflussen, um es einfacher auszudrücken.
Damit auch ich es verstehe, finde ich
das,
sehr gut.
Das hab ich nicht gesagt.
Alles gut, danke dir. Das ist ja super spannend, weil gerade wenn ich jetzt in der Influencer-Auswahl bin, ganz am Anfang, kann ich ja nicht unbedingt die Story-Views sehen. Ne? Ihr habt selber gemerkt, was für eine Arbeit es ist, alle Insights zu bekommen. Und kann ich denn so ein bisschen vorab prognostizieren, ob der wohl auch gute Story-KPIs haben wird über den Content?
Also wir sehen über den Datensatz, deswegen haben wir auch versucht, alle Länder mit einzubeziehen, verschiedene Sprachen mit einzubeziehen, um halt eine gewisse Repräsentativität reinzubekommen, was du sagst. Ne? Natürlich gibt es immer Varianz und bei dem einen Influencer aus Spanien funktioniert jetzt Entertainment nicht so gut wie für den anderen. Ne? Sowas wirst du natürlich immer haben. Du wirst aber generelle Aussagen machen können, wie zum Beispiel, dass dieser Mehrwert-Content, den du jetzt gerade angesprochen hast, wird im Zweifelsfall über alle Länder immer mehr Kommentare zum Beispiel generieren, die du von deinen Nutzern bekommst. Genauso wie Entertainment zum Beispiel in Deutschland generell nicht so gut funktioniert wie in England.
Ja? Also Deutschland, kein Land der humorvollen Follower?
So, und jetzt ist interessant, sehr gute Frage. Nicht das Land der humorvollen, also das hat sogar einen negativen Einfluss auf die meisten KPIs in Deutschland, wirklich so Entertainment zu machen und zumindest mit einer humorvollen Intention versucht.
Ich fliege gerade einen Hubschrauber vorbei.
Diese Informationen sind zu wertvoll. Genau, und was wir sehen, ist halt, dass Entertainment in Deutschland nicht so gut funktioniert, zumindest die mit einer Entertainment-Intention von dem Content-Creator, dem Influencer dann gemacht werden, was in England sehr gut funktioniert und in Deutschland nicht. Jetzt wird's interessant. Das ist nicht immer so. Ne? Wir haben ja auch, wie in der letzten Folge schon gesagt, uns auf verschiedene Kategorien angeguckt und Unterschiede in den Kategorien angeguckt. Und da ist es jetzt so, dass zum Beispiel Entertainment in Deutschland für die Kategorie Family sehr, sehr gut funktioniert. Ja? Also entgegen des generellen negativen Effekts von Entertainment ist dieser in der Kategorie Family und auch Fashion positiv.
Das bedeutet also für mich, wenn ich als Influencer im Family-Bereich bin, sage ich mal, dann kann ich ruhig auch mal in eine Art Entertainment-Content gehen. Das heißt also so ein bisschen, ich will es gar nicht böse sagen, aber so ein bisschen RTL 2 Unterhaltungs.
Das hast du jetzt gesagt, ich denke schon, dass das zutreffen wäre, ja.
Und ich muss gar nicht, ich bin gar nicht gezwungen, groß den inhaltlich tiefen zu diskutierenden Mehrwert zu liefern. Ist das so eine Aussage, die man treffen kann?
Ja.
Und das heißt also auch, wenn ich einer anderen Kategorie angehöre, nehmen wir vielleicht den Fitnessbereich, sollte ich doch eher dieses reine Entertainen lassen und mehr in den informativen Charakter wechseln?
Explizit zu Fitness kann ich das jetzt nicht korrekt sagen, ne? Aber grundsätzlich ist es richtig. Was man sagen kann, wenn du in deiner Ausführung Fitness durch Fashion ersetzt, ja.
Okay.
Ganz genau so funktioniert das dann.
Okay, alles klar, das habe ich auf jeden Fall verstanden.
Ich finde, das sieht man ja auch, wenn man sich den Content auf Instagram allgemein zum Beispiel anschaut, also gerade die Relevanz, die in TikTok oder auch die Reels gewinnen, was ja vor allem einfach der Entertainment-Faktor ist. Deswegen war ich am Anfang noch so ein bisschen stutzig, als du allgemein gesagt hattest, Entertainment funktioniert nicht oder hat eigentlich eher einen negativen oder eine negative Auswirkung. Aber dann haben wir zumindest bestimmte Bereiche, wo es funktioniert. Und was ich zum Beispiel nämlich bei Fashion super interessant finde, dass es ja super erfolgreiche Accounts gibt, die jeden Tag einfach nur ein Spiegel-Selfie posten. Die machen gar nichts anderes, außer ein Spiegel-Selfie posten und ihr Outfit zeigen. Und da ist eigentlich gar nicht großartig viel los auf dem Account. Aber er ist trotzdem super erfolgreich, weil es eben um das Thema Fashion geht. Und die liefern halt die Informationen, die gewünscht werden. Und die Leute springen anscheinend drauf an und kaufen dann auf die Empfehlung hin. Also passt eigentlich wieder perfekt zu den Ausführungen.
Was ist denn, also ich sehe es genauso, die Frage ist ja immer, wie definieren wir die Information? Ja, muss es jetzt die beim Fitness-Influencer die Erklärung der Ausführung einer Übung sein? Gibt ein Fashion-Influencer vielleicht durch das Outfit schon diese Information und der nächste Influencer, der Food-Influencer vielleicht schon durch sein Rezept? Ja, das glaube ich, kann man ganz klar differenzieren. Was für mich interessant wäre, Marie, was nimmst du denn eigentlich jetzt aus diesen Ergebnissen mit für die Praxis? Gibt es etwas, wo du sagst, oh, da habe ich bisher noch gar nicht so drüber nachgedacht und das ist mir jetzt erst bewusst geworden?
Ich glaube, was wir bis jetzt einfach noch nicht gemacht haben, ist, dass wir wirklich auch Influencer in den bestimmten Kategorien wirklich aufzuteilen, dass wir sagen, wir machen mit dem Influencer in dem Bereich, fokussieren wir uns wirklich auf Posts, weil wir wissen, dass der da seine Stärke hat. Natürlich kann man das sehen, wenn der Content qualitativ ist und wir sagen, das ist jetzt unser Hauptmerkmal, der Kunde möchte das gerne nutzen, dann natürlich. Aber wir haben eigentlich in der Regel immer nur unterteilt in performance-starke Influencer und welche, die vielleicht einfach mehr Reichweite liefern und nicht unbedingt die Performance mitbringen, die wir brauchen. Und durch die Erkenntnisse können wir viel gezielter nochmal schauen, wie wir welche Influencer einsetzen und so gegebenenfalls auch einfach verschiedene Modelle, was die Kampagnen angeht, nochmal aufsetzen, dass man sagt, okay, wir beziehen jetzt nochmal mehrere Influencer mit ein. Wir stellen das nochmal komplett neu auf und sagen nicht, der Influencer muss jetzt alle Content-Pieces posten, die wir brauchen, sondern wir fokussieren uns mit dem Influencer A auf diesen Content. Wir fokussieren uns mit dem Influencer B auf diesen Content, weil wir wissen, dass es einfach in den Bereichen viel besser funktioniert. Und da können wir, glaube ich, nochmal viel umfassender wirklich auch die beste Lösung am Ende für den Kunden liefern.
Super, vielen Dank für den Einblick. An dich, Johann, habe ich noch eine weitere Frage. Jetzt haben wir, bleiben wir bei unseren Oberkategorien Entertainment und Informative. Wie ist dann die, oder wie ist denn der Zusammenhang? Also, wenn ich jetzt eher unterhaltenden Content habe, welchen Einfluss hat das auf meinen Post und dann auch dieser indirekte Einfluss, von dem du gesprochen hast, auf meine Story?
Von Entertainment auf die Post selber. Also, wenn wir es da mal in Deutschland als Beispiel bleiben, funktioniert Entertainment halt nicht so gut. Mhm. Ja? Wir sehen aber signifikante indirekte Einflüsse. Zum Beispiel, wenn viel geliked wird, ja, auf den Post, dann gibt es auch mehr Linkklicks.
Mhm. Das heißt also, mehr Interaktion im Post bedeutet auch mehr Interaktion letztendlich in der Story, was dann wiederum, wenn wir uns unsere vorherige Folge anhören, auch in einer gesteigerten Performance natürlich resultiert. Wie sieht es bei dem Informative Content Characteristics aus?
Mhm. Genau, wir haben eine Inhaltseigenschaft, die heißt Informative Persuasion. Wo es einmal um den Mehrwert geht, aber auch dazu aufgefordert wird, zum Beispiel zu engagen. Also Call to Action, ich weiß nicht, ob das hier...
Ja, sagen wir auch. Also
wenn genau wirklich explizit dazu aufgerufen wird, kommentier doch jetzt mal. Ne? Und das nicht irgendwie so implizit gemeint ist, so, ne, was denkst du über dieses Outfit, sondern kommentier, schreib einen Kommentar, wie du das Outfit findest für dieses Beispiel jetzt. Und da ist es super interessant, das finde ich mit einer der coolsten Erkenntnisse dieser Studie, dass dieser informative Gehalt auf die Kommentare tatsächlich einen positiven Einfluss hat. Also man kann dazu aufrufen und es kommt dann auch mehr, was aber dann letztendlich einen negativen Einfluss auf die Linkklicks hat. Das heißt, je nachdem, jetzt für einen Influencer gesprochen, der jetzt vielleicht gerade hier zuhört und etwas daraus ziehen will, eine Inhaltseigenschaft, die eine Inhaltseigenschaft bewirkt halt etwas positiv. Eine KPI, wie zum Beispiel Kommentare, kann aber auch eine andere negativ bewirken, was quasi ein zweischneidiges Schwert ist und man sich entscheiden muss, welche Inhaltseigenschaft jetzt wirklich genutzt wird, um welches Ziel zu erreichen.
Woran ich gerade bei deinen Ausführungen direkt denken muss, sind die beliebten Gewinnspiele bei vielen Influencern, die ja besonders zur Weihnachtszeit dann kommen, wo dann natürlich explizit gesagt wird, kommentier, dann bist du im Lostopf und hast die Chance, die Handtasche zu gewinnen oder so. Mhm. Und da ist, glaube ich, oftmals der Fall, dass die langfristigen Effekte gar nicht unbedingt mit bedacht werden. Also wie du sagst, wir haben da dann keine unbedingt engaged Community aufgebaut, weil das ja oftmals auch ein Followerwachstum mit sich zieht, die da irgendwie wirklich hintersteht. Und wenn wir hier jetzt ein Stück weitergehen, da hatte ich zum Beispiel die Insights bei einer Bloggerin gesehen, dass das auch einen extrem negativen Effekt auf den Heimatlandanteil hatte, wo wir ja auch in der letzten Folge mal drüber gesprochen hatten, dass das einfach ein extrem wichtiger Faktor ist, was die gesamte Performance angeht. Also das ist, glaube ich, so ein kurzfristiger Effekt, der sehr, sehr gerne genutzt wird, aber der einfach langfristig nicht unbedingt den besten Mehrwert für ein Profil liefert.
Diese Beobachtung können wir auf jeden Fall mit gutem Gewissen wissenschaftlich bestätigen, ja.
Sehr cool. Das heißt also, als Influencer sollte ich dann auch ganz bewusst diese beiden, bleiben wir bewusst bei den beiden Ausrichtungen, sehr bewusst einsetzen. Das heißt also, wenn ich mich wahrscheinlich komplett auf das eine Thema fokussiere, wenn ich komplett informativ unterwegs bin, dann wird es mir irgendwo hinten in einer Performance vielleicht fehlen. Wenn ich rein Entertainment unterwegs bin, habe ich zwar vielleicht eine coole Performance in der Story, habe aber im Account nicht so richtig eine gute Interaktion. Mhm. Ist das so die Aussage, die man ableiten kann?
Ja, doch, auf jeden Fall.
Das heißt also, eigentlich ist es ich würde gar nicht sagen Widerspruch, aber es ist schon eine Balance, die ich wahrscheinlich finden muss.
Ja, auf jeden Fall. Man muss sich klare Ziele setzen und dann dementsprechend Inhaltseigenschaften anwenden. Das auf jeden Fall.
Und Marie hat eben noch reingebracht, der Heimatanteil.
Ja.
Quasi als zweiter, weil wir versuchen jetzt gerade mal so ein bisschen ein paar Tipps rauszugeben. Also Tipp 1, nutzt unterschiedlich, eigentlich vom Prinzip her, geht bewusst mit dem Thema unterhaltenden und informativenden und informierenden Content um. Mhm. Zweiter Punkt, schaut natürlich, dass ein Heimatlandanteil extrem wichtig ist, um am Ende auch Performance zu haben. Und das kann ich aus Agentursicht ganz klar, Kunden erwarten immer mehr Performance. Das muss man einfach sagen. Ja. Influencer-Marketing, klar gibt es auch Kampagnen, die stark auf Branding ausgelegt sind, aber der Trend aus unserer Einschätzung ganz, ganz klar, immer mehr Performance und am Ende ist die Performance natürlich der Linkklick. Das heißt also, man sollte, wenn man Follower aufbaut, natürlich auch schauen, dass man qualitativ aufbaut, über differenzierte Gewinnspiele, die auch wirklich die richtigen Personen dann auf den Account holen. Und dann hatten wir am Anfang unserer letzten Folge kurz über das Thema Human Brands gesprochen, den wir ja in der letzten Runde auch schon eine hohe Bedeutung, wir haben das damals über die Food-Influencer so ein bisschen hergeleitet, gesagt, Mensch, beim Food-Influencer steht ja eigentlich gar nicht so eine richtige Person, im klassischen Food-Influencer, ja, wir haben auch die Ausnahmen mit Reels gehabt, steht keine Human Brand so richtig dahinter. Das haben wir ja auch so ein bisschen herausgearbeitet, dass das auch wiederum ein Faktor ist, sein könnte vielleicht auch nur, um Performance negativ zu beeinträchtigen. Das heißt also da auch die ganz klare Erkenntnis, schaut auch, wenn ihr selber als Human Brand noch gar nicht so positioniert seid, dass ihr dort über, Marie hat das Beispiel gesagt, der Reels beim Food Influencer, ne? Also schaut, dass ihr selber aktiv werdet und selber als Person, als Marke dort wahrgenommen werdet, damit ihr letztendlich auch, und ich glaube, darum geht es ja auch beim Influencer, das haben wir ja noch gar nicht diskutiert, es geht am Ende auch irgendwo um Einfluss. Es geht darum, ein Follower positiv im besten Sinne zu beeinflussen. Und ich glaube, da sind die drei ganz wichtigen Hebel, wie jeder in der Lage sein sollte, diesen Einfluss auch auszubauen und zu steigern.
Auf jeden Fall. Man muss, glaube ich, dem Nutzer, dem Content-Konsumenten viel Möglichkeit geben, irgendwie eine soziale Beziehung aufzubauen. Ne? Wie zum Beispiel, dass einem einfach Informationen über einen selbst preisgegeben werden. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel erzählen würde, ich habe schlecht geschlafen, bei uns sind die Handwerker am Haus, nur bis 8 konnte ich pennen, dann war ich joggen und musste dann Haferflocken mit Magerquark essen, weil ich jetzt nicht so fit bin in der Pandemie, wie ich es gerne wäre, schon bin ich irgendwie nahbarer geworden.
In dem Moment, wo du gesagt hast, dass du bis um 8 geschlafen hast, auch mit der Sympathie. Nein.
Ich habe natürlich bis eins noch geforscht, ja. Ne, bis ein Uhr nachts, das muss man dazu sagen. Genau, aber schon bin ich jetzt im Zweifelsfall etwas nahbarer geworden. Vielleicht schaltet ihr mal wieder ein, wenn ich mal wieder eingeladen werde. Ach, der Johann, ja, ach, der hatte ja
das Problem der bis um acht weiter. Schläft. Ja.
Der hat genau bis um acht geschlafen hat und so und immer noch die Nacht durchforscht, natürlich. Genau, das sind so die Informationen, die man dann vielleicht preisgeben muss, um dann solche Beziehungen aufbauen zu können, um einen nahbarer zu machen, um letztendlich auch eine Beziehung aufzubauen, in der dann im Zweifelsfall im eigentlichen Sinne des Wortes Followers dann auch gefolgt wird, wenn versucht wird, irgendwie eine Performance-Kampagne zu starten.
Perfekt. Vielen, vielen Dank. Auch für dieses super Schlusswort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht unsere letzte Folge gewesen ist. Wir haben ja vorhin schon das nächste Thema oder definiert, was wir mehr untersuchen wollen. Eben genau diese Human Brands, Food Accounts, was stärkt die Performance-Stärke eines Family-Influencers aus? Von daher in diesem Sinne nochmal vielen Dank an dich.
Vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder gerne, Marie, auch vielen Dank an dich, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch, allen, die zugehört haben, noch einen schönen Tag. Vielen Dank und wir melden uns natürlich nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Und ihr findet auch alle Informationen, über die wir gesprochen haben, noch einmal niedergeschrieben auch auf unserem Blogpost. Bis dann.